Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir heute eine Studie aus den USA vor, die belegt, dass das Dampfen von E-Zigaretten langfristig genauso schädlich ist wie das Rauchen von Tabak. In einer neuen Ausgabe unserer Reihe Tolle Idee, was wurde daraus, geht es um akustische Metamaterialien, die Schallwellen verschwinden lassen. Und wir berichten von Forschern in den Niederlanden, die an Stuhlproben untersucht haben, wie sich der Besuch bei den Schwiegereltern während der Weihnachtstage auf die Darmflora auswirkt. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Schon einfache Maßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung führen schnell zu enormen gesundheitlichen Verbesserungen für die Bevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der amerikanischen Thorax-Gesellschaft. Die Ergebnisse der Untersuchung haben selbst die beteiligten Forscher überrascht, wie Volker Mrasek berichtet.
Dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, Luftschadstoffe zu reduzieren, kann sich jeder vorstellen. Doch sicher nicht, wie rasch so etwas vonstatten geht. Die neue Studie untermauert das anhand verschiedener Beispiele aus der Vergangenheit. Das eindrucksvollste aus Irland. Dort trat vor 15 Jahren ein striktes Rauchverbot in Kraft. In allen öffentlichen Gebäuden, in Restaurants und Bars. Die irische Bevölkerung habe unmittelbar davon profitiert, sagt Dean Schroffnagel, Professor für Medizin an der Universität von Illinois in Chicago.
Zu dieser Zeit erfasste man auch das Auftreten verschiedener Krankheiten in Irland. Und dabei wurde klar, das Rauchverbot wirkte sich schon ab der ersten Woche positiv aus. Und zwar vor allem unter Nichtrauchern und jungen Menschen. Die Zahl der Herzinfarkte nahm um 26% ab und Schlaganfälle um ein Drittel. Auch die Zahl der Todesfälle sank um 13%. Es war überraschend, wie schnell das alles ging.
Weitere Beispiele. Während der Olympischen Sommerspiele 1996 wurde die City von Atlanta für den Individualverkehr gesperrt. Die Ozonspitzenwerte sanken daraufhin um mehr als ein Viertel. Obwohl die Episode nur 17 Tage dauerte, wirkte sie sich spürbar aus. In den folgenden 4 Wochen mussten sich viel weniger Kinder als sonst wegen Asthma behandeln lassen. Die Zahl der Arztbesuche sank um über 40% und die der Einweisungen ins Krankenhaus um 20%. Im US-Bundesstaat Utah stand ein Stahlwerk in den 80er Jahren 13 Monate lang still, die Hauptemissionsquelle von Feinstaub in der Region. Auch hier profitierten die Anwohner innerhalb von Wochen gesundheitlich.
Fehlzeiten von Schülern gingen um 40% zurück. Die Sterblichkeit in der Bevölkerung nahm ab und auch das Risiko für Frühgeburten bei Schwangeren.
An dem neuen Übersichtsartikel hat auch Barbara Hoffmann mitgeschrieben, Professorin für Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf. Deutsche Studien werden in der Arbeit zwar nicht erwähnt, doch es gäbe einige. Auch sie passten ins Bild, so die Medizinerin und Gesundheitswissenschaftlerin.
Wir haben im Ruhrgebiet an ganz normalen Probanden aus der Bevölkerung kurzfristige Untersuchungen durchgeführt, wo wir eben die Folgen dann sehen, dass innerhalb von kürzester Zeit sich zum Beispiel die Entzündungswerte im Blut verändern. Wenn die Luftverschmutzung hochgeht, gehen die Entzündungswerte hoch. Wenn die Luftverschmutzung runtergeht, gehen auch die Entzündungswerte im Blut runter. Das passiert, das sehen wir innerhalb von Stunden bis Tagen.
Luftreinhaltung zahlt sich also rasch gesundheitlich aus. Dean Schroffnagel sieht darin eine wichtige Botschaft für die Umwelt- und Gesundheitspolitik.
Politiker wünschen sich oft, dass sie Dinge während ihrer Amtszeit verändern können. Wenn man ihnen sagt, etwas tritt erst in 30 Jahren ein, dann interessiert sie das nicht so sehr. Wenn es aber nur 2 Monate sind, macht das die Sache schon interessanter.
Die Autoren gehen zwar nicht dezidiert darauf ein, aber ihre Studie liefert zugleich gute Argumente für die stärkere Verbreitung von Elektroautos. Denn deren Motoren produzieren überhaupt keine Luftschadstoffe, wenn sie in Städten und Ballungsräumen unterwegs sind.
Es gibt bisher keine Daten zu den gesundheitlichen Vorteilen elektrischer Autos. Wahrscheinlich hätte hier der Umstieg auf elektrische Stadtbusse den stärksten positiven Effekt.
Manchmal hängt es auch einfach an Verhaltensänderungen. Jetzt im Winter ließen viele Fahrer von Schulbussen den Motor auch im Stand laufen, kritisiert der US-Mediziner. Schadstoffe gelangten dadurch nicht nur in die Luft, sondern am Ende auch ins Fahrzeug, wo Schüler sie dann einatmeten. Eine Belastung, die unnötig sei und ohne weiteres vermeidbar.
Rückgang von Schadstoffen wirkt sich überraschend schnell positiv für die Bevölkerung aus, so Volker Mrazek über eine Studie der amerikanischen Thorax-Gesellschaft. Laut einer aktuellen Studie der Universität von San Francisco besteht für Menschen, die E-Zigaretten dampfen, ein erhebliches Risiko, an schweren chronischen Lungenkrankheiten zu erkranken. Die Studie ergab auch, dass viele E-Zigarettennutzer auch Tabak rauchten und damit einem noch höheren Risiko für Lungenprobleme ausgesetzt sind. Markus Schuler mit den Details.
Die im American Journal of Preventive Medicine veröffentlichte Studie analysierte Daten von 32.000 Erwachsenen in den USA, und zwar in den Jahren 2013 bis 2016. Im Fokus Raucher sowohl von Tabak als auch E-Zigaretten. Der Medizinprofessor Stanton Glantz von der Universität von San Francisco. Die Teilnehmer der Studie hatten anfangs keine Probleme mit der Lunge. Wir haben sie über 3 Jahre begleitet. Wir haben dann nach einem Zusammenhang zwischen Vaping und Lungenerkrankungen gesucht. Das Ergebnis? Das Rauchen von E-Zigaretten sorgt laut Studie für ein um 30% erhöhtes Risiko, eine chronische Lungenerkrankung zu bekommen. Die Forscher haben auch herausgefunden, die Gefahr ist bei Erwachsenen am größten, wenn sie gleichzeitig normalen Tabak rauchen und E-Zigaretten konsumieren. Das kommt relativ häufig vor, und zwar dann, wenn Tabakraucher vom Zigarettenqualm loskommen und auf E-Zigaretten umsteigen wollen, aber dann doch nicht von der Tabakzigarette lassen können. Laut Stanton Glantz verdoppelt sich dabei das Krankheitsrisiko. Es gehe damit solchen Rauchern schlechter als den reinen Tabakkonsumenten.
If you are a dual user, that is, if you're using cigarettes and e-cigarettes at the same time, these two risks multiply.
Es ist das erste Mal, dass Forscher die Langzeitfolgen von E-Zigarettenkonsum nachgewiesen haben. So viel scheint laut der neuen Studie als gesichert. E-Zigaretten begünstigen Entzündungen und schwächen die Immunabwehr des Körpers. Robert Tarrant, Professor an der Universität von North Carolina in Chapel Hill, pflichtet seinem Kollegen in San Francisco bei. Es sei nun erstmals der Beweis erbracht, dass auch das Vaping, das Verdampfen, für chronische Langzeitschäden sorgen könnte, sagte Tarrant dem Radiosender NPR. Die neue Studie liefert einen weiteren Beweis, dass E-Zigaretten unsere Lunge schädigen. Das Verdampfen kann eine Menge anrichten. Es kann Entzündungsprozesse verändern und es sieht danach aus, als senke es unsere Immunabwehr ab. Und das erhöht das Risiko für weitere Infektionen. Mediziner Tarrant meint, nicht nur das Nikotin in den E-Zigaretten sei gefährlich. Auch andere Chemikalien wie Propylenglykol, Glycerin und Aromastoffe könnten die Atemwege schädigen. Und dennoch kommt die Diskussion immer wieder auf das Hauptargument der E-Zigarettenhersteller zurück. Die Wissenschaftlerin Amy Fairchild von der Ohio-Universität ist der Meinung, dass das herkömmliche Verbrennen von Tabak gefährlicher sei als Verdampfen.
There is no question that vaping nicotine is not safe, but it is safer than inhaling.
Dennoch ist eine Folge bald in vielen Städten Kaliforniens sichtbar. In San Francisco und nahezu der gesamten Bay Area ist der Verkauf von E-Zigaretten ab 1. Januar verboten.
E-Zigaretten sind Ursache für erhöhtes Risiko für Lungenerkrankungen. Das berichtet Markus Schuler aus San Francisco.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Metamaterialien machen seit über einem Jahrzehnt von sich reden. Sie versprechen, Objekte regelrecht unsichtbar zu machen. Doch ein unsichtbar machender Umhang à la Harry Potter ist immer noch Fiktion. Vor der Marktreife dagegen stehen Materialien, die Schallwellen verschwinden lassen. Karl Urban über die tolle Idee von akustischen Metamaterialien und was daraus wurde.
Die Welt ist laut, viel zu laut. Und unsere Mittel gegen den Lärm sind oft nicht optimal.
Wenn auf beiden Seiten der Autobahn eine Schallschutzwand steht, werfen die den Schall ja nur hin und her. Viel besser wäre es, den Schall stattdessen zu absorbieren.
Die Idee ist nicht neu. Schaumstoff oder Platten mit vielen kleinen Löchern darin können den Lärm dämpfen. Solche Schallschutzelemente hängen heute in Konzertsälen, Tonstudios oder Schwimmbädern. Vor 13 Jahren kam aber eine neue Idee auf, erzählt Sébastien Guenot vom Fresnel-Institut in Marseille. Akustische Metamaterialien, die den Schall komplett verschlucken. Der Franzose ist ein weltweit führender Experte dafür.
Ein Metamaterial bringt traditionellen Lärmschutz eine Stufe weiter, weil sich Schallwellen auf ganz neue Weisen absorbieren, zurückwerfen oder umlenken lassen, und zwar auf engem Raum.
Ein Metamaterial ist eine Oberfläche mit einer regelmäßigen und sich im Kleinen wiederholenden Struktur, die mit ankommenden Wellen wechselwirkt. Ein akustisches Metamaterial besteht oft aus zwei Werkstoffen, beispielsweise einer harten Betonwand mit vielen kleinen Löchern, die mit Gummi verfüllt sind. Es gibt auch Waben oder andere dreidimensionale Strukturen, deren Geometrie die Schallwellen ganz im Sinne ihrer Erfinder manipuliert.
Wenn Sie den Lärm verringern wollen, der von einer Flugzeugturbine ausgeht, dann ist das nur mit einer Metaoberfläche möglich.
Auch in einem Kernspintomographen ist der Platz begrenzt und der Lärm für den Patienten unangenehm.
Kinder und sogar manche Erwachsene weigern sich deshalb immer wieder gegen Kernspin-Untersuchungen. Das Problem ist, dass es in der Röhre sehr wenig Platz für einen Schallschutz gibt. Man braucht also eine sehr leistungsfähige akustische Metaoberfläche.
In einem Kernspintomographen müsste ein althergebrachter Schallschutz mehrere Meter dick sein. Mit einem schallschluckenden Metamaterial sind es nur noch wenige Zentimeter. Mittlerweile werden diese Materialien von einigen Firmen vermarktet und dürften in die nächste Generation von Kernspintomographen oder Flugzeugen Einzug halten. Und auch ungewollte Vibrationen werden zunehmend von Metamaterialien abgeschirmt.
What you can do is put some kind of metamaterial absorber.
Ein absorbierendes Metamaterial lässt sich auf beiden Seiten einer Bahnlinie installieren. Das wird gerade schon von einem Startup in Italien umgesetzt.
Auch bei der Abschirmung von Erdbebenwellen sind die Forscher mittlerweile weitergekommen. Weil die Wellenlänge von Erdstößen ungleich größer ist, müssen seismische Metamaterialien als gewaltige Strukturen im Erdreich installiert werden. In Zukunft sollen Altbauten damit geschützt werden.
Bei einem historischen Gebäude lässt sich das Fundament ja nicht mehr nachträglich verändern. Stattdessen versenken wir rundherum eine Art Kranz aus Betonsäulen im Erdboden, die das Gebäude dann vor Erdbeben mit niedriger Amplitude schützen können.
Die Idee dahinter, die Erdbebenwelle wird quasi um das zu schützende Objekt herumgelenkt. Für ein mittelalterliches Schloss in der Toskana wurde ein solcher Erdbebenschutz mit einem detaillierten Computermodell berechnet. In Frankreich wiesen Forscher mit mechanisch erzeugten Vibrationen und tausenden Seismometern nach, dass so eine Erdbebentarnkappe auch praktisch funktioniert. Bezahlbar wäre so ein Schutzschild im Boden, vermutlich aber nur für ausgewählte, besonders schützenswerte Gebäude.
Akustische Metamaterialien, die Schall- und Erdbebenwellen verschwinden lassen. Karl Obern über eine tolle Idee und was daraus wurde. Obwohl die Weihnachtszeit als besinnlich gilt, ist sie für die meisten Menschen eher das Gegenteil. Und jetzt haben Forscher in den Niederlanden auch noch herausgefunden, wer an den Festtagen die Schwiegereltern besucht, bei dem verändert der familiäre Stress die Darmflora. Die Einzelheiten dazu von Christine Westerhaus.
Hektik, viel um die Ohren, Stress auf der Arbeit. Weihnachten ist für die meisten anstrengend. Und wenn an Heiligabend dann noch der Besuch der Schwiegereltern ansteht, ist die Laune für einige am Tiefpunkt. Ob das auch für Nicolien de Klerk vom Amsterdam University Medical Center gilt, ist unklar. Doch sie und ihre Kollegen wollten herausfinden, ob es für die Darmbakterien einen Unterschied macht, ob jemand das Weihnachtsessen mit der eigenen oder mit der Schwiegerfamilie verbringt.
Eigentlich fing alles mit einem Scherz an. Es gibt ein Journal, das eine spezielle Ausgabe zu Weihnachten macht, wo entweder Studien mit Weihnachtsbezug oder einem Spaßfaktor veröffentlicht werden. Meine Kollegen und ich haben beim Mittagessen Ideen für diese Ausgabe diskutiert. Und einer meinte dann, vielleicht wirkt sich das Weihnachtsessen ja auf die Bakterien im Darm aus, je nachdem, ob man mit der Schwiegerfamilie oder den eigenen Verwandten isst.
Aus der Idee wurde eine Studie, für die die Forscher ausschließlich Kollegen rekrutierten. Die sollten eigene Stuhlproben sammeln und mit zur Arbeit bringen. Etwa die Hälfte der Kollegen verbrachte das Weihnachtsessen mit der Schwiegerfamilie, die übrige Hälfte speiste mit der eigenen Verwandtschaft. De Klerk hatte dann die Aufgabe, die Bakterien im Kot ihrer Kollegen zu analysieren.
Dabei haben wir gesehen, dass diejenigen Studienteilnehmer, die an Heiligabend mit ihrer Schwiegerfamilie zusammen aßen, weniger sogenannte Ruminococcus-Bakterien in ihrem Darm hatten. Studien an Tieren und Menschen haben gezeigt, dass Verschiebungen in der Häufigkeit dieses Bakteriums mit Depressionen und Ängstlichkeit assoziiert ist. Unsere Ausgangshypothese war ja, dass es sehr anstrengend ist, mit der Schwiegerfamilie Weihnachten zu essen. Und dazu passt unsere Beobachtung. Wenn man sich in einer stressigen Situation befindet, wirkt sich das auf die Darmbakterien aus.
Allerdings können sich auch viele andere Dinge in der Weihnachtszeit auf den Stresspegel oder den Hang zu Depressionen auswirken, gibt de Klerk zu bedenken. Außerdem war die Untersuchung mit insgesamt 28 Teilnehmern sehr klein. Deshalb sollte man das Ergebnis nicht allzu ernst nehmen.
Ich denke, wir sollten sehr vorsichtig mit unseren Interpretationen sein. Um genauere Aussagen machen zu können, müssten wir größere Gruppen einbeziehen und auch den Stresszustand der Teilnehmer untersuchen. Aber ich denke, es ist trotzdem lustig, am Weihnachtstisch zu erwähnen, dass wir Unterschiede in der Zusammensetzung der Bakterien gesehen haben, die auf Stress- und Angstgefühle hindeuten.
Nicoleur de Klerk beschäftigt sich in ihrer Forschung eigentlich mit anderen Fragen. Sie untersucht, wie sich die Bakteriengemeinschaft im Darm von Krebspatienten verändert. Die Studie an der von Weihnachten geprägten Mikrobiota war ein Projekt mit Unterhaltungswert, das jeder Forscher an ihrem Institut im Laufe der Karriere machen darf. Diese Maßnahme soll die Motivation am Institut heben. In diesem Fall ist diese Rechnung voll aufgegangen.
Die Studie hatte einen großartigen Effekt auf unsere Abteilung, denn wir alle hatten total viel Spaß damit. Wir hatten unsere Kollegen gebeten, die Tüten mit dem gesammelten Kot an die Türklinke zu hängen. Eigentlich war die Studie ja anonym. Aber am Ende des Tages hingen alle diese Tüten an den Türen unseres Instituts. Das war schon eine ziemlich interessante Situation.
Der Besuch bei den Schwiegereltern während der Weihnachtstage verändert die Darmflora. Ein Beitrag von Christine Westerhaus und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang.
Sternengeburten können schubweise verlaufen. Zumindest deuten neue Daten an, dass die Entstehung von Sonnen im Zentrum der Milchstraße nicht kontinuierlich verlief. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Astronomy. Aus Aufnahmen des Hawkeye-Instruments am Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO geht hervor, dass die Sterne im Zentrum der Milchstraße in zwei Schüben entstanden. Demnach erlebten die stellaren Geburten vor etwa 8 Milliarden Jahren einen ersten Höhepunkt. Danach gab es eine Pause von rund 6 Milliarden Jahren. Eine zweite Hochphase begann dann vor rund 1 Milliarde Jahren. Bisher galt die Annahme, dass die Sterne in der vergleichsweise kleinen zentralen Scheibe der Galaxis kontinuierlich entstanden waren.
Grippe könnte vor Schnupfen schützen und auch umgekehrt.
Viruserkrankungen wie Influenza können das menschliche Immunsystem schwächen. Betroffene sind dadurch anfälliger für Sekundärinfektionen, die durch Bakterien ausgelöst werden, etwa Angina. Ob es ähnliche Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Viruserkrankungen gibt, war bislang unbekannt. Ein britisches Forschungsteam hat mithilfe von Daten zehntausender Patienten nun untersucht, ob es eine Interaktion zwischen 11 verbreiteten Virenstämmen gibt. Ihre Analyse präsentieren die Virologen im Fachblatt PNAS. Demnach haben Menschen, die an Influenza A erkrankt sind, ein deutlich geringeres Risiko, sich mit Schnupfen anzustecken und umgekehrt. Unklar ist jedoch, ob es sich dabei um einen kausalen Zusammenhang handelt. Diese Frage soll Gegenstand künftiger Forschungen sein, so die Studienautoren.
Der Start der Cheops-Mission zur Erkundung von Exoplaneten wurde verschoben.
Knapp anderthalb Stunden vor dem für heute Morgen geplanten Start einer Soyuz-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ist nach Angaben des Betreibers Arianespace der Start abgebrochen worden. Grund war ein Softwareproblem, hieß es. Die Rakete sollte unter anderem den 300 Kilogramm schweren Cheops-Satelliten ins Weltall bringen, der Planeten außerhalb unseres Sonnensystems untersuchen soll. Der nächste Starttermin ist für Mittwoch angesetzt. Cheops steht für Characterizing Exoplanet Satellite und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Weltraumagentur ESA und der Schweiz.
Wissenschaftlerinnen stufen ihre Forschungsergebnisse zurückhaltender ein.
Das geht aus einer Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachblatt BMJ hervor. Bei dem Projekt wurden erstmals geschlechtsspezifische Unterschiede in der sprachlichen Gestaltung der biomedizinischen Forschung untersucht. Dazu analysierten die Forschenden mehr als 6 Millionen klinische und biowissenschaftliche Publikationen. Dabei sahen sie, dass männliche Hauptautoren mit einer um bis zu 21% höheren Wahrscheinlichkeit positives Framing in Überschriften und Zusammenfassungen verwenden. Mit positivem Framing wird eine Sprache bezeichnet, die die Ergebnisse als besonders wichtig einstuft. Demnach hatte die Verwendung positiver Wörter einen signifikanten Einfluss darauf, wie die Forschung von Lesern wahrgenommen wurde. Positives Framing war zudem mit mehr nachfolgenden Zitierungen verbunden.
In Deutschland wird es mehr Krebserkrankungen geben.
Für das Jahr 2020 prognostiziert das Robert-Koch-Institut eine Zunahme der neu diagnostizierten Krebserkrankungen von rund 510.000 Erkrankungsfällen. Zwar gäbe es für viele Krebsarten eher rückläufige Erkrankungsraten, jedoch steigt die Gesamtzahl der Krebserkrankungen aufgrund der Alterung der Gesellschaft. In einer heute veröffentlichten Schätzung wurden 2016 in Deutschland rund 492.000 Krebserkrankungen diagnostiziert. Etwa die Hälfte der bösartigen Tumoren betrafen Brustdrüse, Prostata, Dickdarm und Lunge.
In Deutschland gibt es immer weniger Brutvögel.
Das geht aus dem Nationalen Vogelschutzbericht 2019 hervor, den das Bundesamt für Naturschutz heute vorstellte. Demnach sei in den vergangenen 12 Jahren ein Drittel der Vogelarten im Bestand zurückgegangen. Betroffen seien vor allem Vögel in Agrarlandschaften wie Kiebitz und Rebhuhn. Positive Nachrichten gab es hingegen von einigen Großvogelarten. Demzufolge nehmen die Bestände von Seeadler, Uhu und Schwarzstorch dank intensiver Schutzmaßnahmen wieder zu.
Manche Mikroben stehen auf Steine.
Geoforschende der Universität von Wisconsin-Madison haben Bohrkerne aus Felsgestein in Puerto Rico gezogen, das Quarz und Diorit enthält. Dabei entdeckten sie eine ungewöhnlich hohe Zahl von Bakterien. Für ihre Experimente nahmen die Wissenschaftler eine besiedelte Gesteinsprobe und kultivierten sie über 2 Jahre im Labor. Zusätzlich lagerten sie eine sterilisierte Gesteinsprobe ein. Die Analysen zeigten, dass das Gestein mit den Mikroben im Gegensatz zur sterilen Kontrollprobe deutliche Ansätze einer Verwitterung zeigte, heißt es im Fachblatt PNAS.
Sternzeit. 17. Dezember. Kein Weihnachtsstern. Als Jesus geboren war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. So heißt es im Kapitel 2 des Matthäus-Evangeliums. Allein auf diese Stelle geht die Mär vom Stern von Bethlehem zurück, der in kaum einer Weihnachtsdekoration fehlen darf. Lange Zeit rätselten nicht nur Astronomen, ob es zur Geburt Jesu tatsächlich ein besonderes Gestirn am Himmel gegeben hat. Noch immer gilt vielen die dreifache Begegnung der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild Fische im Jahr -6 als perfekte Erklärung. Der Astronom Johannes Kepler hatte diese Konjunktion als himmlisches Zeichen vorgeschlagen. Andere halten das sehr enge Zusammentreffen von Jupiter und Venus im Jahr -2 oder einen Kometen- oder eine Supernova-Explosion für den Stern von Bethlehem. Überzeugend sind diese Theorien alle nicht, denn in Jerusalem war man laut Weihnachtsgeschichte sehr überrascht, von dem Stern zu hören. Was von Babylon aus zu sehen ist, steht aber auch in Jerusalem am Himmel. Zudem galten Kometen und Supernovae stets als Unglücksboten. Kurz gesagt, die Beschreibung im Matthäus-Evangelium ist rein symbolisch. Sie hat keinen astronomischen Hintergrund. Das betonen sogar die Forscher der päpstlichen Sternwarte. Nicht das Symbol sei wichtig, sondern das, wofür es steht. Es braucht also niemand, seinen Kometen über der Weihnachtskrippe abzubauen. Aber am Himmel hat es einen Stern von Bethlehem nie gegeben.
Über einen Betrugsverdacht mit Krebsmedikamenten und eine Großrazzia in Hamburg berichtet Wirtschaft und Gesellschaft 17.05. Ein weiteres Thema: 270 Milliarden Euro. Der Immobilienumsatz hat sich verdoppelt. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.